aus der Predigt. Da geht er dahin. Sehr schön. Sehr intensive, sehr schöne Zeit. Und vielen Dank, dass ihr da seid. Hat sich ja doch noch gefüllt. Heute beim Gottesdienstbeginn dachte ich, ist nur die halbe Miete da. Wir haben natürlich auch gestern, glaube ich, eine tolle Hochzeit gefeiert. Da sind wahrscheinlich noch manche ein bisschen fertig. Und es sind Ferien, viele sind weg. Aber ihr seid da und ich bin auch da. Und jetzt lasst uns gleich mal loslegen mit der Predigt. Ich habe ja das Thema schon ein Stück weit vorgegeben gehabt mit Weitergehen. Das ist ja so ein bisschen unser Jahresmotto, immer weiter. Und ich hatte im Blick auf die Predigt heute immer einfach nur eine Bibelstelle im Sinn. Das kann man ja sehr gut lesen. Genau, sehr kontrastreich, das Bild. Das war ironisch. Okay. Also, ich hatte eine Bibelstelle im Sinn aus 2. Korinther 2, und zwar die Verse 14 bis 16. Und ich lese sie mal aus der Luther-Übersetzung von 2017. Gott aber sei gedankt, der uns alle Zeit im Triumph mitführt in Christus und offenbart den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren werden. Diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Also ohne, dass man sich jetzt genauer mit dem Text auseinandersetzt, ist es vielleicht auf Anhieb schwer zu verstehen, was da alles drin liegt. Manches kann man begreifen. Deswegen habe ich noch die Textübersetzung der Neues Leben-Übersetzung mitgebracht und lese es einfach mal so vor, wie es da steht. Doch ich danke Gott, der uns, die wir zu Christus gehören, immer in seinem Triumphzug mitführt. Wo immer wir jetzt auch hinkommen, setzt er uns ein, um anderen vom Herrn zu erzählen und die gute Botschaft zu verbreiten, wie einen wohlriechenden Duft. Unserem ganzen Leben haftet der Wohlgeruch von Christus an und damit loben wir Gott. Aber dieser Geruch wird von denen, die gerettet werden, anders wahrgenommen als von denen, die verloren gehen. Für die Menschen, die verloren gehen, sind wir der schreckliche Gestank von Tod und Verdammnis. Doch für die Menschen, die gerettet werden, sind wir ein lebensspendender Duft. Das ist eine schöne Übertragung. Das wird ein bisschen deutlicher vielleicht, auch was damit ist, in diesem Text drin liegt. Und das versteht man auf Anhieb besser. Und es wird vielleicht auch deutlich, also davon gehe ich eigentlich aus, dass uns diese Textstelle, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, weitergehen, dass uns dieser Text was zu sagen hat, dass dieser Text uns inspirieren kann, dass Gott auch etwas in unsere Herzen legen möchte. Und für heute Morgen möchte ich daher die folgenden Punkte mit euch zusammen herausarbeiten und besser verstehen. Das erste ist der Triumphzug Christi und wir. Das zweite ist, wonach riecht unser Leben? Und das dritte, was macht das mit den Menschen in unserem Umfeld? Diese drei Punkte würde ich einfach gerne versuchen, heute Morgen mit euch zu berühren. Christi Triumphzug und wir, wonach riecht unser Leben und was macht das mit den Menschen in unserem Umfeld? Also Christi Triumphzug und wir. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir in erster Linie mal verstehen, dass das kein Brief des Paulus an uns war. Er schreibt nicht an die Gemeinde Arche Alzetal in Hamburg Nord, sondern er schreibt an die Gemeinde in Korinth. Das ist also das Setting. Und die Korinther damals haben dem Paulus das Leben ein bisschen schwer gemacht. Da waren andere Reiseprediger, die sich auch Apostel nannten. Und denen schenkten sie Glauben und ihren großspurigen Visionen und geistlichen Eindrücken und auch ihren grandiosen Empfehlungsschreiben. Und Paulus sagt, das sind aber komische Leute. Die wollen ja auch Geld für ihren Dienst und die machen das gar nicht eigennützig. Und außerdem haben die Korinther dann auch Misstrauen gegenüber dem Paulus entwickelt. Mensch, Paulus, was bist du denn eigentlich für einer? Du hast gar nicht so großartige Visionen wie die. Und warum bist denn du eigentlich so furchtbar, was soll ich immer, was sie gesagt haben, nüchtern vielleicht? Bist du überhaupt der richtige Apostel, Paulus? ich meine, ist das, was du sagst, eigentlich wahrer als das, was die sagen? Wer hat denn hier eigentlich recht? Und Paulus hatte hier Bedarf, sagen wir es mal neutral, was klarzustellen in diesem Brief. Hat es auch schon davor gemacht. Und das ist jetzt so ein bisschen off-topic, ich hatte das nicht vorbereitet, aber als wir hier in der Lobpreiszeit über die Liebe Gottes zu uns gesprochen haben, kam mir einfach nochmal dieser Gedanke, wie ist das eigentlich mit Motivation im Dienst? Das geht mich ja natürlich auch an, ich bin ja nun gerade ehrenamtlicher Pastor, und die Frage, wie gestaltet man einen geistlichen Dienst so, dass er auf lange Zeit wirklich dem Reich Gottes dient und eben nicht einem selbst? Und hier waren Apostel, hier waren Prediger, die selbstsüchtig waren, Eigennutz betrieben haben mit ihrem Dienst an der Gemeinde in Korinth. Und Paulus musste einschreiten, musste sagen, hey, das ist ein anderes Evangelium. Das ist nicht, was ich gepredigt habe. Das ist nicht, was ich gebracht habe. Und ich glaube, wenn wir gleich noch ein bisschen weitergehen im Text, wird auch noch mal diese Sache deutlich, die auch Samuel im Lobpreis auch so mit rausgearbeitet hat, dass wir die Liebe Gottes für uns annehmen und erfahren. Das ist die grundlegende Motivation und Triebfeder unseres Dienstes. Und Paulus macht das ganz deutlich, sagt, ich lege mein Leben für euch hin. Leute, ich bin der, der euch hier aufgebaut hat. Ich bin der, der die Gemeinde gegründet hat. Ich mache das nicht gegen Geld. Ich habe sogar meine eigene Zelte geflickt und habe Geld mitgebracht sozusagen. Und wenn wir die Bibel lesen, dann wird deutlich, dass Gott ein ganz starkes Bild benutzt, wenn es um Motivation im Dienst geht. Und ich würde es mal so beschreiben mit kein fremdes Feuer. Kein fremdes Feuer auf dem Altar. Wir wissen, was mit den Söhnen Aarons passiert ist, als sie fremdes Feuer auf den Altar brachten, damals in der Stiftshütte. Die haben das bestimmt irgendwie gut gemeint. Aber es war eben nicht das Feuer, das Gott vorgeschrieben hatte. Es war nicht das Feuer, das Gott sehen wollte. Und ich glaube, man kann nur verhindern, fremdes Feuer darzubringen im Dienst, sei es in der Musik, sei es im Predigt- oder Verkündigungsdienst, sei es in irgendeinem anderen Verantwortlichkeitsbereich in der Gemeinde, wenn wir uns immer wieder prüfen, wo ist mein Herz zu Hause? Wo verankere ich mein Herz? Und ist das, was in mir lebt, motiviert dadurch, dass ich Gottes Liebe widerspiegle, um anderen zu dienen? Oder bin ich ein Fass ohne Boden und nimm das alles für mich auf und erbaue mich selbst? Das war jetzt ein kleiner Exkurs, den hatte ich nicht vorbereitet. Das kam nur während der Lobpreiszeit. Paulus macht den Korinthern gegenüber nämlich wirklich genau das deutlich. Seine innere Verbundenheit mit den Korinthern und auch seine apostolische Autorität. Die Frucht seines Lebens und Dienstes ist es, dass Menschen auf die Verkündigung damals schon reagiert haben. Er hat diese Gemeinde gegründet, sie ist entstanden und sie wuchs zusehends. Und darin sieht er auch den Beleg von Gottes Bestätigung auf seinem Handeln an der Gemeinde. Und er sagt es in 1. Korinther 9, Vers 2, nach der Neuen Leben-Übersetzung klingt das dann so, auch wenn andere mich nicht für einen Apostel halten, so bin ich es doch ganz gewiss für euch. Denn ihr seid der lebendige Beweis, dass ich ein Apostel des Herrn bin. Ihr seid da, ihr seid der lebendige Beweis, dass Gottes apostolisches Wirken durch mich geschehen ist. Und das Interessante ist, dass ich habe mich ein bisschen auch mit dem Text beschäftigt. Und es gibt tatsächlich auch eine ganz interessante Parallele zu einer Symbolik aus dem Judentum, wo Paulus auch ein bisschen drauf anspielt. So wie Mose am Sinai das Gesetz vermittelt hat von Gott. Er kam also vom Berg und hatte die Gesetzestafeln sozusagen dabei und hat Gott gesehen und hat so einfach diesen Bund mitgebracht. In gleicher Weise sieht Paulus eigentlich seinen apostolischen Dienst. Das würde jetzt sehr weit führen, bis ich das alles erklärt hätte, wie und wo die Theologen auf diesen Rückschluss kommen. Aber ich fand es auf jeden Fall mal interessant, weil er damit indirekt, ohne dass er das total rausgeht, aber indirekt darauf anspielt, Leute, mein apostolischer Dienst ist wirklich aus der Gegenwart Gottes geboren, ist da, wo Gott herkommt. Also der Paulus im Werben eigentlich um die Korinther. Er hat auf der einen Seite Dinge, wo er sagen muss, Leute, da läuft manches nicht ganz in Ordnung, aber eigentlich liebe ich euch. Ich habe mein ganzes Leben dafür investiert, dass diese Gemeinde existiert, dass diese Gemeinde wächst. Und manches ist auch schon gut gewesen, weil er war eigentlich, das sind ja einige Briefe hin und her gegangen zwischen Paulus und Korinth und nur zwei davon haben wir. Und da kann man schon raussehen, das war ein wirklich intensiver Austausch, den Paulus da gepflegt hat. Und ihm ging es immer wieder darum, einfach auch nachzujustieren, nachzusteuern, zu korrigieren, zu ermutigen und auszurichten. Und er sagt, das, was wir hier erleben, Gott hat uns gesetzt, wie steht es hier? Wo immer wir jetzt auch hinkommen, setzt er uns ein, um anderen vom Herrn zu erzählen und die gute Botschaft zu verbreiten wie einen wohlriechenden Duft. Das ist der Er bezieht erstmal diesen Triumphzug auf sich und sagt, wir, eben auch seine Mitarbeiter eingeschlossen, wir sind von Gott beauftragt, das Evangelium zu verbreiten. Und das ist der Wohlgeruch. Und ihr habt auch davon gerochen. Und übrigens in Troas, wo er gerade herkam, haben sich auch Menschen bekehrt. Also er hatte gerade auch noch eine andere Erfahrung im Hinterkopf. Und trotzdem, in dieser Auseinandersetzung mit Korinth, schreibt Paulus auch etwas über einen größeren Zusammenhang. Nämlich der Triumphzug, den er da beschreibt, den kann er ja nur deshalb auch erleben und nur deshalb auch für sich in Anspruch nehmen, weil er größer ist als ein Triumphzug des Paulus. Es ist und bleibt der Triumphzug Gottes durch Jesus Christus. Es ist und bleibt der Sieg Christi am Kreuz. Es ist und bleibt das, was Jesus getan hat. Und dieser Zusammenhang, der ist einfach größer. Da geht es jetzt nicht mehr um Paulus und die Gemeinde in Korinth, sondern da geht es um Gott und die Welt. Denn Christus hat gesiegt. Es ist ein Triumphzug. Wie steht es hier? Denn wir sind, pass mal auf, neues Leben, wo sind wir? Genau, die wir zu Christus gehören, immer in seinem Triumphzug mitführt. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi. Ein geistlicher Kampf hat stattgefunden und Christus ist Sieger. Wir wissen, selbst wenn wir zur Beute gehören, und da ist jetzt natürlich schwierig, wie wir diesen Text lesen für uns. Wir wissen, selbst wenn wir zur Beute gehören, wenn wir sagen, Christus hat uns erobert, wir sind also erobert worden, er hat mein Herz erobert, singen wir auch manchmal. Ja, selbst wenn wir also zur Beute, zur Kriegsbeute gehören, ist alles gut. Ja, damals war nicht alles gut, wenn du Kriegsgefangener warst beim Siegeszug. Aber wenn Christus uns in seinem Siegeszug mitführt, dann ist alles gut, weil er hat unser Herz erobert und das soll er und das darf er. Selbst wenn wir zur Beute gehören, die Christus bei seinem Sieg am Kreuz erworben hat, steht uns nicht mehr die Hinrichtung bevor. So wie damals nämlich bei den Kriegsgefangenen üblich. Sondern wir dürfen an der Seite des Siegers stehen. Also Paulus nimmt diesen Sieg für sich und seinen Dienst in Anspruch. Und wenn Menschen, ich habe es gerade schon gesagt, sich wie in Troas geschehen, für ein Leben mit Jesus entscheiden, dann hat Christus gesiegt. Jedes Mal, wenn ein Mensch seine Herzenstür öffnet und sagt, ich glaube dieser Liebe von Gott, ich glaube, dass es einen lebendigen Herrn gibt, ich glaube, dass er mich erlöst und errettet, ich glaube, dass da Wahrheit ist in dieser Welt und nicht Grauzonen überall, sondern dass es Licht gibt, wie es auch Dunkelheit gibt. Ich glaube an Gott, den Vater und so weiter. Immer dann, wenn ein Mensch an diesen Punkt kommt in seinem Herzen, dann hat Christus gesiegt. Und wenn eine Gemeinde wie in Korinth von ihren Fehlern umkehrt und sich reinigt, dann hat Christus gesiegt. Und Paulus sieht sich als Teil und Werkzeug dieses Triumphes und er freut sich darüber. Und so dürfen auch wir uns auf den Sieg Christi stellen, in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Christus führt auch uns mit, er nimmt uns mit in diesen Siegeszug. In Epheser 2 steht, er hat uns schon mit hineinversetzt in die himmlischen Orte. Also es gibt da so verschiedene Bilder und damit verbinden sich auch verschiedene Wahrheiten. Aber das Schöne an diesem Bild mit dem Triumphzug ist, auf der einen Seite ist Christus der, der uns geraubt hat, der uns das Herz sozusagen geraubt hat durch seine Liebe. Wir sind Beute von seiner Liebe geworden und das ist ein schönes Bild. Und auf der anderen Seite müssen wir uns nicht fürchten, dass wir wie die Kriegsgefangenen damals jetzt hingerichtet werden für unsere Niederlage, sondern wir wissen, wir dürfen mit dem Sieger im Streitwagen einer Quadriga, das waren diese großen Streitwagen mit vier starken Pferden, das war so kaiserlich, das war herrschaftlich. Wir dürfen mit dabei sein in seinem Siegeszug und wir dürfen das für unser Leben mit in Anspruch nehmen. So viel also zu Christi Triumphzug und uns. Punkt 2, wonach riecht also unser Leben? Paulus benutzt hier die Sprache der alttestamentlichen Opfer. Wir sind durch Christus ein Wohlgeruch für Gott. So wie Weihrauch für die Sieger der Schlacht ein Freudengeruch war. Die Straßen waren voll, dieser Duft, der lag in der Luft. Ja, da kam also das Heer, das siegreiche Heer, vorweg der Wagen mit den vier Pferden. Und dann wurde gefeiert und dann hatten die Weihrauch und das war dieser Geruch, der lag in der Luft. Und für alle, die zur Stadt gehörten, die siegreich war, war es natürlich ein Freudenduft. So wie Zuckerwatte zum Dom gehört. Ja, oder gebrannte Mandeln oder wie auch immer. Es ist lecker, ja, das ist gut. Da passiert was mit einem, das weckt irgendwie Erinnerungen, das weckt Gefühle und bei denen waren es Freudengefühle. Nur wenn du Kriegsgefangener warst, dann hat derselbe Geruch ganz andere Gefühle bei dir ausgelöst. Weil du gewusst hast, das ist mein Ende, ich gehe meiner Hinrichtung entgegen. Aber wir sind ein Wohlgeruch für Gott in Christus. Durch Christus sind wir nämlich vollkommen gerecht gemacht. Und das ist ein Grund der Freude. Wir sind in Christus vollkommen gerecht gemacht. So ein Opfer war ja damals dafür da, um auch Sünde zu sühnen. Dafür mussten Brand und Schlacht und Heb- und Schwenkopfer gebracht werden im Alten Testament. Ganz viele Opfer. Und wir wissen, dass es im Neuen Testament nur noch ein Opfer gab. Und dass in diesem einen Opfer alle Verheißungen Ja und Amen sind und dass Gott uns versöhnt hat mit sich selbst. Und deswegen sind wir in Christus ein Wohlgeruch für Gott. Deswegen sind wir in Christus ein Wohlgeruch für Gott. Ich finde das total faszinierend. Deshalb, Vers 15, unserem ganzen Leben haftet der Wohlgeruch von Christus an. Und das ist Verheißung und Herausforderung zugleich. Auf der einen Seite ja, unser Leben ist vollkommen eingetaucht in Christus. Wir sind vollkommen gerecht gemacht in Christus. Unsere Gerechtigkeit zählt nichts. Jesu Gerechtigkeit zählt alles. Wir sind vollkommen versöhnt mit Gott. Wir können dem nichts hinzufügen. Nichts. Also gar nichts. Und doch ist es was anderes, ob ich in was eingetaucht bin oder schon davon durchdrungen bin. Das war so ein bisschen die Predigt von Bernd letzte Woche mit den Essiggurken. Ihr erinnert euch vielleicht, da hat er hier eingekocht. Ich hoffe, euch wurde recht warm dabei, ja, aber hier wurden Essiggurken gemacht. Habe ich jetzt nicht dabei, das Bild. Aber das trifft sehr gut, dieser Prozess, dass das, worin wir eingelegt sind, uns jetzt durchdrängt. bis in die innersten Poren hinein, dass uns dieser Geschmack durchdringt von Gewürz und Essig und was auch immer. Ist da Senf drin? Keine Ahnung. Ich habe mich aufgepasst beim Rezept für Essiggurken. Senfkörner sind irgendwie dabei, ne? Ja, irgendwie sowas. Und das ist also schon, wonach riecht unser Leben? Das ist genau die Frage. Es ist Essiggurke vielleicht nicht gerade der Geruch, der uns hier, hier riech mal. Es sei denn, du liebst Essiggurken, dann ist das was Schönes. Lass uns mal an einen anderen Geruch denken. Was wäre ein guter Geruch? Veilchenduft. Nein. Lavendel höre ich. Für die Männerfraktion ist es vielleicht der Duft von gegrilltem Fleisch. Es gibt so Dinge, egal. Lass uns das nicht vertiefen. Aber wonach riecht unser Leben? Riecht mein Leben wirklich nach Jesus? Oder wonach riecht es? Auf jeden Fall strebe ich danach. Ja, ich möchte, dass mein Leben nach Jesus riecht. Ich bin noch nicht da, zugegeben. Die Durchdringung ist noch nicht vollkommen. Ich bin noch keine gute Essiggurke. Aber je mehr meine Beziehung zu Jesus wächst, desto mehr wird auch sein Wesen von mir verströmt. Je mehr ich Gott also erkenne, ihn kennenlerne und Gemeinschaft mit ihm habe, desto ähnlicher werde ich ihm, desto mehr durchdringt er mein Denken, mein Handeln, mein Wesen, desto mehr spürt man meine Motivation, desto mehr wird er deutlich in mir und selbst wenn ich das mal nicht tue, ist er trotzdem Gott, ist er trotzdem Herr. Auch wenn es euch stinkt, wenn ich gerade mal nicht so bin wie Jesus. Gerade, also selten natürlich nur. Aber manchmal kommt das vor. Und dann müssen wir uns ertragen, gegenseitig vermutlich. Wir sind auf dem Weg. Aber die Frage ist und bleibt, riecht unser Leben nach Jesus? Und wie kann ich das verstärken? Wie kann sein Duft stärker werden? Ein Stück weit haben wir schon davon gehört heute Morgen. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Weil es immer auch was mit den Menschen um uns herum zu tun hat. Wir sind nicht immer so gute Abbilder unseres Herrn. Ja. Deswegen ist es ja so gut, dass die Gerechtigkeit, die Jesus am Kreuz erworben hat, komplett zählt und gilt. Deswegen brauchen wir keine Gerechtigkeit mehr vorzuweisen in dem Sinne, dass wir Erlösung erarbeiten müssten. Der Wunsch ist trotzdem, da durchdrungen zu sein und seinem Bild ähnlicher zu werden. Das ist ein biblischer Auftrag. Und wir sind vermutlich auch immer wieder da gefordert, auch gegenüber den Menschen, mit denen wir zu tun haben, wo wir merken, ah, das war jetzt wieder aus dem Fleisch. Ne? Man reagiert dann harsch, man reagiert wütend, man überreagiert. Da kommt dann nicht Jesus zum Vorschein, sondern ich. Und manchmal macht uns das auch madig. Manchmal fühlen wir uns da unter Druck, weil die Nichtchristen oft sehr gut wissen, wie sich ein Christ eigentlich verhalten sollte. Die wissen das oft besser als wir. Ja, sollte ein Christ, darfst du das als Christ? Kommt dann oft so eine Frage. Darfst du das denn als Christ? Da drüben ist eine Eisbude. Lass uns mal ablenken. Also, ich möchte mich diesem Druck eigentlich nicht beugen. Ich weiß, dass auch kluge Leute, wie so Nietzsche gesagt haben, ja, also wenn die Christen Erlöste aussähen, könnte ich an ihren Erlöser glauben. Dann halte ich das für ein bisschen, naja, ist provokant, kann man sagen. Ja, klar, aber eigentlich ist es Quatsch. Weil unser Erlöser ist einfach Fakt. Unser Erlöser braucht nicht unbedingt die Visitenkarte, die wir darstellen, weil er Erlöser ist, ob wir nun erlöst aussehen oder nicht. Das ändert nichts daran, dass er der Erlöser ist. Und die Wahrheit darüber, dass der andere Erlösung braucht, wird dadurch auch nicht in Frage gestellt. Nur weil es bei mir nicht so funktioniert hat bisher, heißt es ja noch lange nicht, dass der andere deswegen keinen Erlöser braucht. Also Selbst Jesus wurde angefeindet. Ich meine, selbst der, der es wirklich in Person ist, hatte nicht nur Freunde. Und ich glaube, darüber müssten wir mal ein bisschen nachdenken. Also wir müssen nicht total gute Abbilder von Jesus sein, auch wenn wir es gerne sein wollen und weil es die Bibel auch gerne sagt. Aber im Triumphzug, jetzt kommt's, hat unser Leben Auswirkungen auf die Menschen um uns her. Irgendwas riechen die nämlich. Die riechen doch, aus welcher Ecke wir kommen, den Stallgeruch, den wir an uns haben. Die riechen doch, ob Evangelium bei uns ist oder nicht. Die riechen das und einige, mit denen wir zu tun haben, die sagen, hey, das riecht gut. Was hast denn du da in deinem Leben? Ich möchte davon gerne mehr erfahren. Und die reagieren positiv und andere sagen, Alter, bist du gesetzlich oder was bist du denn für einer? Echt, kannst du denn überhaupt, ne? Gibt's auch oft. Gerade für junge Menschen auch schwer. Die verschließen dann ihr Herz, sagen, hey, ich möchte aber meine Freiheit. Und ihr Christen, ihr seid mir so eng und so weiter. Nach was riecht das? Und dann reagieren die Menschen unterschiedlich. Ah ja, das mit dem Römischen Reich habe ich jetzt schon erzählt. Aber das Bild können wir noch mal kurz zeigen. Da haben wir zum Beispiel, Titus hat Jerusalem erobert und hat da, das findet sich in Rom, so ein Relief. Und so war das, der Siegeszug. Mit dem Feiern und mit der Beute, die da gemacht wurde. Und hoffentlich herrscht jetzt da Frieden. Zumindest die Römer hatten Frieden, die Israeliten, die waren am Boden zerstört. Aber diese Auswirkung von diesem Marsch im Triumphzug, die hat auch der Petrus schon erkannt. Ich lese euch das mal vor. Petrus sagt nämlich was ganz Ähnliches in 1. Petrus 2, Vers 8. In der Schrift heißt es, ich lege einen Stein in Jerusalem, in Zion, einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Für euch, die ihr glaubt, ist er kostbar, doch für die, die ihn ablehnen, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und in der Schrift heißt es auch, er ist der Stein, über den Menschen stolpern, der Fels, der sie zu Fall bringt, in Klammern, der ihnen Ärger bereitet. Sie stolpern, weil sie nicht auf Gottes Wort hören und es nicht befolgen. Christus im Leben zu haben, polarisiert. Christus im Leben zu haben, wird Menschen reagieren lassen. Auch wenn wir uns wünschten, dass mehr von Jesus in unserem Leben, mehr Anerkennung und Zuneigung in unserer Gesellschaft hervorbringt, so ist die Wahrheit näher daran, dass es polarisierend wirkt, dass Christus in unserem Leben von anderen so oder so wahrgenommen werden kann. Sollen wir also einfach die Klappe halten und hier einfach geschlossene Veranstaltungen haben? Damit sich ja keiner dran stört und Christen nicht in Verruf kommen, sollen wir das machen? Auf keinen Fall. Wir sind doch extra dafür in dieser Welt. Und viele in dieser Welt müssen noch hören, dass Jesus sie erlösen, befreien, heilen und wiederherstellen kann. Und unser Auftrag ist nicht, sie alle zu erreichen. Unser Auftrag ist nicht, sie alle zu bekehren. Manche Theologen schlagen im Blick auf unsere Textstelle aus dem 2. Korintherbrief noch eine ganz andere Brücke. Nämlich zum rabbinischen Verständnis der Tora. Dort wird nämlich die Tora oft als Medizin bezeichnet. Medizin, die Genesung oder Schaden hervorbringen kann. Je nachdem, in welchen Umständen man sie benutzt, wir wissen, die Dosis macht das Gift. Versteht ihr? Oder wenn du das falsche Medikament im falschen Moment ansetzt, dann kann es Schaden verursachen. Und so haben die Rabbiner oft auch die Tora dann als Bild dafür bezeichnet, je nach Umstand kann es Genesung bringen einem Menschen oder Schaden. Und ich möchte mal vorlesen, ich habe das übersetzt aus einem englischen Kommentar und das lese ich euch mal vor. Paulus überträgt diese zweifache Wirkung der Tora auf das Evangelium, mit dem er beauftragt war, beziehungsweise auf die Erkenntnis Gottes. Denn nach Kolosser 3, Vers 2 liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis in Christus verborgen. Wer diese Erkenntnis annimmt, gewinnt das Leben. Wer sie verwirft, bleibt ein Kandidat des Todes. In Christus ist die Vergebung der Sünde. Wer sie annimmt, für den ist sie lebensspendende Medizin. Wer sie verweigert, für den ist der Dienst des Apostels wie tödliches Gift. Diese doppelte Wirkung, die finde ich faszinierend. Und ich weiß nicht, wie bewusst uns das manchmal ist, wenn wir mit Leuten zu tun haben. Aber wenn wir nochmal uns das anschauen, also wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi. Das ist schon mal klar. Also wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi, sagt Luther. Und dann sind wir unter denen. Unter denen sind alle Menschen. Also wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott. Aber wir sind unter denen, das sind alle Menschen, die gerettet werden, sowohl als auch die verloren gehen. Wir sind und bleiben ein Wohlgeruch für Gott. Das ist ja nicht in Frage gestellt. Aber dieser Geruch, der ist für die Menschen um uns her zwiespältig. Und wir haben schon festgestellt, wir wollen nicht aufhören, in dieser Welt zu wirken. Wir wollen nicht aufhören und uns abschließen, sondern wir wollen weitergehen. Wir wollen nicht aufhören, Evangelium zu verbreiten. Wir wollen nicht aufhören, Jesus zu suchen und ein Wohlgeruch zu sein für ihn. Wir wollen nicht aufhören, sondern auch vielleicht neu aufbrechen. Denn Jesus sagt, mach mal die nächste Folie. Wo sind wir denn? Weitergehen, genau. Jesus sagt, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wir sind aufgefordert, weiterzugehen, auch wenn wir vielleicht mit Menschen zu tun hatten, die uns abblitzen haben lassen. Wenn wir merken, wir kommen da an Grenzen, okay. Aber wir sind beauftragt, zu gehen, weiterzugehen. Wenn wir es schon gut machen, dann machen wir es weiter. Wenn wir aufgehört haben, weil wir frustriert sind, dann fangen wir neu an. Wenn wir Pause gemacht haben, weil wir mit uns selbst zu tun hatten, wir greifen den Faden neu auf. Wir gehen weiter, weil Christus uns berufen hat, weil Christus uns ausgesandt hat, weil er gesagt hat, geht, verkündet die rettende Botschaft. Und das Zweite dabei ist, uns macht die Tatsache Mut, dass wir auf dem Sieg Christi stehen. Wir sind nicht auf unseren eigenen Sieg angewiesen. Es war nicht der Triumphzug des Paulus, der ihn in Korinth erfolgreich gemacht hat. Und es wird nicht der Triumphzug des Andreas Waldmanns sein oder des Bernd Lehmanns oder wem auch immer, der hier irgendwie was reißt. Es ist der Sieg Christi. Das ist unsere Gewissheit. Das ist unser Mut. Das ist unsere Zuversicht. Das ist unsere Hoffnung. Das ist das Signal. Dieser Sieg ist vollbracht und wir haben Anteil an diesem Triumph über Mächte, über Sünde, über Tod und Teufel. Und wir gehen weiter, nicht nur, weil es einen Befehl gegeben hat, sondern weil er der ist, der unser Herz erobert hat. Wir gehen weiter in der Motivation der Liebe. Wir gehen weiter in der Motivation der Liebe zu unserem Herrn, weil wir wissen, wie sehr er uns geliebt und gesegnet hat und wie sehr wir das anderen wünschen, dass sie diese Liebe begreifen. Und je mehr Christus uns durchdrängt, desto mehr riecht unser Leben nach ihm. Denn wir tragen das Evangelium wie Medizin in diese Welt. Ist schön, wenn wir dabei selbst geheilt aussehen, klar. Das ist schon auch ein Zeugnis, von wegen, guck mal, wirkt auch. Ne? So. Aber es klappt nicht immer. Und schön, wenn sich Menschen drauf einlassen. Aber es wird eben auch Menschen geben, denen das zu bitter schmeckt, was wir ihnen da geben. Denen schmeckt das bitter, was uns Leben spendet. Das heißt nicht, dass diese Person für immer verschlossen sein wird. Vielleicht ist es schlichtweg Timing. Vielleicht braucht sie einen zweiten Anlauf. Vielleicht waren die Umstände... Also versteht, wir wollen nicht aufhören. Wir wollen weitergehen. Wir wollen immer wieder hoffen und beten und darum ringen, dass Menschen verstehen, wer Christus für sie ist. Ich finde es ganz spannend, aus Matthäus 5 diese Stelle noch zum Abschluss mit euch anzuschauen. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet, um meinetwillen, sagt da der Herr Jesus. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. So wurden nämlich schon vor euch die Propheten verfolgt. Ihr seid das Salz der Erde. Da gehören wir hin. Das ist das, was Christus für uns vorbereitet hat. Das ist, wozu er uns befähigt und wozu er uns aussendet. Wir sollen mittendrin sein. Wir sollen uns nicht rausziehen aus dieser Welt, sonst wird das noch fader, sondern wir sollen da sein. Und es gibt Leute, die verbinden sich mit uns und dann schmeckt es besser. Und es gibt Leute, die wollen nicht und dann bleibt es fad. Die Frage ist, wie weit bist du bereit zu gehen? Lässt du dich mit einbinden in diesen Triumphzug? Wollen wir den Himmel bevölkern? Wollen wir teilhaben an diesem kosmischen Erlebnis, dass Christus Menschen in den Himmel führt durch seinen Siegeszug? Und wir fangen hier an. Wollen wir daran teilhaben? Welche Schritte möchtest du gehen? Oder an welchem dieser Schritte scheiterst du am öftesten und sagst, okay, Herr, hier ist eine Baustelle. Ich möchte gerne, dass du in mein Leben kommst an dem Punkt, wo ich einfach nicht weiterkomme. Entweder Menschenfurcht. Weißt du, was du tun kannst? Und willst du Gott einladen, dich zu gebrauchen? Darüber würde ich gerne jetzt mit euch beten. Lass uns das tun. Lass uns beten. Jesus, wir freuen uns über das, was Paulus bewirkt hat damals in Korinth. Danke, dass er diese Gemeinde geliebt hat. Und danke, dass du Paulus benutzt hast, um dein Reich zu bauen. Und danke, dass wir überliefert bekommen haben, um welche Themen und um welche Inhalte es ging. Herr, wir sehen, dass er dieses Bild vom Triumphzug benutzt, vom Siegeszug. Und wir wollen das für uns heute begreifen, dass du uns auch einlädst, Teil eines Siegeszugs zu sein. Wir wollen dieses selbe Siegel deiner Bestätigung auf unserem Leben haben, sei es als Gemeinde oder im eigenen Leben. Wir wünschen uns Sieg. Für dein Reich. Dass du überwindest. So wie du uns überwunden hast, wollen wir, dass Menschen deine Liebe begreifen. So wie du uns überwunden hast und unsere Herzen gewonnen hast für dich, beten wir, dass es uns gelingt, andere Menschen anzusprechen und andere Herzen zu gewinnen durch deine Liebe. Es ist kein militanter Siegeszug, den du führst. Es ist ein Siegeszug der Liebe. Herr, und heute Morgen bete ich, dass du jedem von uns, der heute Morgen hier ist, dass du uns hilfst zu verstehen, an welchem Punkt wir dir die Lebensbereiche neu öffnen müssen, wo wir uns verschlossen haben für dich und deinen Wohlgeruch. Herr, wir wünschen uns, dass wir mehr nach dir riechen, egal wo wir hinkommen. Aber wir wollen auch nicht so idealistisch sein, dass wir glauben, dass bloß weil wir nett sind, die Menschen uns lieb haben. Und dann sind wir Salz und dann sind wir Licht. Lieber Herr Jesus, begegne uns. Nimm unsere Menschenfurcht weg und gib uns Liebe. Liebe für dich und für die Menschen um uns her. Zeig uns, wie wir ein Wohlgeruch Christi sein können für diese Stadt, für das Umfeld unserer Gemeinde, für die Menschen in unserem Umfeld. Herr, und die, die darauf reagieren, um die ringen wir. Herr, wir wollen, dass viele Menschen Freude daran haben, dass sie uns begegnet sind. Herr, und die anderen können wir einfach nur deine Hand überlassen und dich bitten, dass du ihnen nachgehst und dass sie erleben, wie du in ihrem Leben doch nachhaltig wirkst. Gebrauche uns, Herr. Danke, dass du da bist. Amen.